Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund hält und Treue ewiglich und nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Guten Morgen. Ja, für Sie steht heute Morgen ein neues Gesicht hier vorne, deswegen möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jana Vallée und vielleicht treffen wir uns ja nachher beim Kaffeetrinken nochmal. Ich möchte Sie begrüßen mit dem Wochenspruch aus Lukas 13. Der kommt auch gleich, aber vorher eine kurze Frage. Jetzt wird es hochtheologisch. Was glauben Sie, liebe Heckinghauser, wer kommt in das Reich Gottes? Jemand, der Kirchensteuern zahlt? Oder jemand, der sich besonders engagiert in der Gemeinde mitarbeitet? Jesus wird das auf seiner Wanderschaft mal gefragt. Und dort heißt es, Herr, kommen nur wenige in das Reich Gottes? Und Jesus gibt da eine ganz scharfe Antwort, die ich finde, es lohnt mal zu lesen. Also ich ermutige Sie mal, Lukas 13 später nachzuschlagen. Und am Ende dieser Antwort sagt er dann, von Osten und Westen, und von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Von Osten und Westen und von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich zu Tisch setzen im Reich Gottes. Das Gottesdienstthema heute ist, das Thema heute ist Gottesdienst und Gemeinschaft. Und ich bin in der Vorbereitung ein bisschen schwanger gegangen mit diesem Vers aus Lukas 13 und habe überlegt, was hat der mit Gemeinschaft zu tun? Und wenn ich mich hier so umschaue, da gibt's doch immer wieder einige, die aus allen Himmelsrichtungen vom Paul-Gerhardt-Haus hierher kommen sonntags morgens. Manche von ein bisschen näher, manche von sehr weit weg. Und ist Ihnen mal aufgefallen, dass wir in dieser Gemeinde immer mal wieder auch Leute mit afrikanischen, persischen oder syrischen Wurzeln haben? Und wir feiern sogar Gottesdienst mit Menschen aus Bielefeld. Dabei gibt's die Stadt ja gar nicht. Genau. Und eine andere schöne Form der Gemeinschaft, was ich zu diesen interessanten Begegnungen mit Menschen anderer Herkunft sagen wollte, das ist manchmal eine riesengroße Herausforderung. Ich könnte Ihnen da wirklich lustige Anekdoten erzählen, auch gerne beim Kaffee mal. Aber ganz ehrlich, ich habe auch zum Teil die schönsten Erfahrungen in solchen Begegnungen gemacht. Das ist zum Beispiel ein sehr schönes Mittel auch gegen Einsamkeit, mit Menschen einfach Tischgemeinschaft zu pflegen und sich aus dem Leben zu erzählen. Und jetzt zurück. Eine andere schöne Form der Gemeinschaft ist zu singen. Und Sie kennen die Tradition, dass wir hier gemeinsam singen, wenn jemand Geburtstag hat. Ist dann heute jemand unter uns, der Geburtstag hat? Da hinten ist jemand. Dann, lieber Thomas, von uns allen, herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen und wir singen für dich mit Galina. Und jetzt singen wir anbetend weiter.
Ich lese Verse aus Psalm 84. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Gemeinsam singen wir das nächste Lied, 10.000 Gründe. Wir beten weiter. Vater, wir sind heute Morgen hier, um mit dir Gottesdienst zu feiern. Ganz nahe bist du uns, liebender Gott. Du kennst uns beim Namen. Du siehst unser Gesicht und weißt, welche Gedanken und Gefühle wir mit uns tragen. Nicht immer waren wir dir treu und oft haben wir andere, wichtigere Dinge im Kopf gehabt. Wir kommen aus einer vollen Woche. Wir gehen zur Schule, zur Arbeit und haben Familie. Aber Vater, jetzt sind wir hier. Wir sind hier, um dich zu feiern und zu loben. Wir wollen den Blick ganz auf dich richten. Schenke uns offene Herzen, Augen und Ohren, damit wir dich spüren, sehen und hören können. Dein Wunsch ist, dass unser Leben gelingt, dass Freude immer neu in unser Leben kommt. Darum öffnen wir uns dir. Gib uns neue Kraft, Kraft und Mut, um zu tun, was in deinem Sinne ist. So lass uns hören, was du uns sagen möchtest, und höre du, was wir dir bringen wollen. Wir wollen niederlegen, was uns beschäftigt. Herr, höre das Reden deiner Gemeinde. Kyrie eleison, Herr, erbarm dich. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Gott in der Höhe sei Preis und Ehre.
Ich lese aus Apostelgeschichte 2. Und der Apostel Paulus beschreibt hier, was die junge Jerusalemer Gemeinde, die ja die erste und älteste unter den christlichen Gemeinden ist, was diese besonders auszeichnet. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Halleluja, der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Halleluja.
Thank you.
Frohe Botschaft unseres Herrn ist das Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Und wir tun das heute in Form der Frage 1 des Heidelberger Katechismus. Ich frage Sie und wir antworten dann gemeinsam mit der Antwort. Genau. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?
Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland, Jesus Christus, gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Amen.
Das Sammelergebnis im letzten Gottesdienst betrug 522,64 Euro und ein herzlicher Dank an jeden, der gegeben hat. Während des Folgenliedes werden wir auch die Klingelbeutelkollekte umgehen lassen und sammeln heute für die Seniorenarbeit. Da haben wir eine ganz tolle Arbeit und eine ganz tolle Mitarbeiterin, die Karin Mann in unserer Gemeinde. Und diese ganzen Angebote im Seniorentreff, die Fortbildung und so weiter, das kostet Geld und dafür sammeln wir heute. Und am Ausgang später in der landeskirchlichen Kollekte sammeln wir dann für die neue Synagoge hier in Barmen. Wir singen das angeschlagene Lied.
das Thema heute Gottesdienst. Also im Gottesdienst thematisieren wir das Thema Gottesdienst. Habe ich auch noch nie gemacht, also eine Premiere. Wenn ich an den Gottesdienst in Heckinghausen denke, also an unseren Gottesdienst hier sonntags morgens 10.30 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus in der Rübenstraße, wozu Sie erschienen sind, was sehr schön ist, dann überkommt mich eine Dankbarkeit. Eine Dankbarkeit darüber, dass eben unser Gottesdienst hier in Heckinghausen nicht diese vielgescholtene One-Man-Show ist, wo der Pfarrer alles macht und am besten noch aufschließt, Kaffee kocht, den Kindergottesdienst parallel, obwohl er oben steht. Nein, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir eine Gemeinde sind, einen Gottesdienst haben, wo sich viele Leute engagieren. Hier in Liturgie und Gebeten, in der Musik, aber auch da, wo man es nicht sofort sieht, oben in der Übersetzung, bei der Technik, beim Kaffeekochen, beim Stühlestellen, im Kindergottesdienst und all das, was wir nicht sehen und ich jetzt vergessen habe. Toll. Ein herzliches Dank für Ihr Engagement. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass es nicht nur Leute gibt, die sich am Gottesdienst engagieren und dann die Stühle leer bleiben, sondern dass unser Gottesdienst besucht wird von Ihnen. Toll, dass Sie da sind. Und toll, dass unser Gottesdienst nicht leer ist. Ja, eine tolle Sache. Unser Gottesdienst, da wird mitgearbeitet und er wird besucht. Aber das, was einen Gottesdienst im Kern ausmacht, ist nicht, dass da Mitarbeit gearbeitet wird und dass er besucht wird. Das passiert auch bei jedem Helene Fischer Konzert oder bei jedem Fußballspiel oder bei jeder Parteiveranstaltung. Das, was einen Gottesdienst ausmacht, das lesen wir in Hebräer 10 und ich lese ab Vers 21. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Das, was unsere Gemeinde, unseren Gottesdienst auszeichnet, ist nicht eine Beteiligung, ist nicht eine äußere Form, sondern es ist der Inhalt. Der Inhalt. Es geht hier um den biblischen Gott. Und der Verfasser des Hebräerbriefes beginnt unseren Abschnitt damit, dass er sagt, wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Wir haben einen hohen Priester, damit ist nicht der Pfarrer gemeint oder irgendwie die Superintendentin, sondern damit ist Jesus Christus selbst gemeint. Und Jesus Christus selbst ist das ganze Haus Gottes unterstellt, ist die Gemeinde unterstellt. Jesus Christus, so heißt es an anderer Stelle in der Bibel, ist das Haupt der Gemeinde, der Kopf der Gemeinde. Und ohne Jesus Christus würden wir ganz schön kopflos durch diese Welt gehen. Dann hätten wir hier ein Treffen sonntags morgens, aber ohne Ziel, auf das es hinsteuern würde. Wir sind Jesus Christus unterstellt, weil er lebendig ist und real ist. Jesus Christus, das ist nicht nur so eine fixe Idee von Menschen, die einen Zimmermann aus Nazareth ganz toll fanden, sondern das ist der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, um unser Innerstes zu verändern und zu berühren. Stichwort Jahreslosung, das neue Herz. Jesus Christus ist gekommen, um uns ein neues Herz zu geben. Er hat uns befreit von unserem schuldbeladenen Gewissen, so haben wir gerade gehört. Er hat dafür gesorgt, dass wir Menschen eben nicht mehr in unserer Schuld verstrickt, auf uns selber zentriert, mit dem Blick auf uns selbst durch diese Welt laufen, sondern dass wir unseren Blick erheben können und auf Gott wieder schauen können. Jesus Christus, das ist die Einladung Gottes an uns Menschen, mit Gott wieder zu leben und damit, dass unser Leben wieder Ziel und Sinn bekommt, was es vorher nicht hatte. Und deswegen feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir tun das stellvertretend für Gott. Wir sprechen die Einladung Gottes damit aus, die Einladung Gottes zu uns zu kommen. Und wir sind eingeladen, uns zu ihm zu nahen. Jakobus sagt einmal, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wenn wir in den Gottesdienst kommen, dann kommen wir in dem Wissen, dass eben dieser Gott uns einlädt, dass er gegenwärtig ist und dass er der erfahrbare Gott ist. Ja, wir kommen, weil wir wissen, dass wir bei ihm ein neues Herz bekommen und dass unser Herz gefestigt wird in seiner Gegenwart. So bekommen wir eine neue Zuversicht und einen neuen Glauben. Ein Glauben und eine Hoffnung, ja, eine Liebe, die in dieser Welt sonst nicht zu finden ist. Jesus Christus spricht einmal davon und sagt, ich gebe das Leben im Überfluss. Wenn wir zu Jesus kommen, bekommen wir dieses neue Leben. Und im Gottesdienst wird dieses neue Leben sichtbar, es wird greifbar. Ja, es ist dieses neue Leben, dieses Leben in neuer Qualität, das im Hier und Jetzt erfahrbar ist, aber eben nicht im Hier und Jetzt bleibt. Als wir vorhin unseren Glauben bekannt haben, wurden wir gefragt, was ist unser Trost im Leben und im Sterben? Jesus Christus gibt ein neues Leben, gibt Glauben, Hoffnung und Liebe, gibt einen Trost in diesem Leben. Aber wie armselig wäre das, so sagt es Paulus einmal, wenn es nur für dieses Leben wäre. In Jesus Christus haben wir auch einen Halt und einen Stand angesichts des Wissens, dass in 100 Jahren keiner von uns mehr hier sitzt, vielleicht noch mein Sohn, das war's. Aber wir werden nicht mehr hier sein und wir brauchen einen Halt im Leben und im Sterben. Wir brauchen eine Gewissheit, dass Jesus die lebendige Hoffnung ist, an der wir unbeirrbar festhalten wollen und zu der wir uns im Gottesdienst bekennen. Deswegen kommen wir im Gottesdienst zusammen, weil wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen mit Zuversicht vor Gott treten. So viel die Theorie. Ich weiß nicht, ob Sie das Phänomen kennen. Es gibt Gottesdienste, die sagen einem viel, die berühren einen. Da merkt man, dass Gott gegenwärtig ist. Und dann gibt es andere Gottesdienste. Also nicht hier in Heckinghausen, die gibt es irgendwo anders. Gottesdienste, wo man das Gefühl hat, das war aber heute nichts. Die Lieder ganz nett, die Predigt voll daneben, hat mir überhaupt nichts gesagt. Gebete. Und wissen Sie was? Das ist manchmal so, aber das ist nicht schlimm. Weil, wenn wir glauben, dass Gott gegenwärtig ist und das nicht nur einfach so eine Theorie ist, die wir mal drüber stülpen über den Gottesdienst, weil sich das besser anhört, sondern wenn wir die Erfahrung schon mal gemacht haben, dass Gott wirklich zu uns spricht, dann darf es auch Gottesdienste geben, wo wir das weniger erleben. Weil Gottes Gegenwart hängt nicht am Gefühl, hängt nicht am eigenen Erleben. Ob es Gott gibt oder nicht, das hängt nicht davon ab, ob ich daran glaube oder nicht. Ja? Sondern Gott ist hier und er prägt. Meine Frau ist Erzieherin und das führt dazu, dass ich in meinem Leben eine Menge Erzieherinnen kennengelernt habe. Und das Spannende bei Erzieherinnen ist, dass die selbst, wenn die 2 Tage vor der Rente sind, blutjung sind von ihrer Art. Warum? weil die den ganzen Tag sich mit Kindern umgeben. Die werden jung gehalten, weil sie von Kindern umgeben sind. Das Umfeld prägt. Und wenn wir in den Gottesdienst gehen und Gott hier gegenwärtig ist, dann prägt das auch. Dann prägt das einfach, ob wir das merken oder nicht, ob wir das spüren oder nicht. Aber er prägt uns. Das, was wir hören, prägt uns. Ja, unser Herz wird dadurch geprägt und wir kommen weiter in diesem Prozess des neuen Herzens. Und er stärkt unsere Hingabe und unser Vertrauen, auch wenn wir das nicht merken, und unsere Zuversicht. Deswegen super Entscheidung, heute Morgen hier zu sein. Aber da gibt es noch mehr. Wenn Gott gegenwärtig ist und wenn wir voller Zuversicht vor ihn treten, wie es der Verfasser in den ersten Versen dieses Abschnitts doll deutlich macht, dann hat das auch noch eine andere Konsequenz. Ein kurzer Einschub. Meine These ist, der Gottesdienst ist die größte Öffentlichkeitsarbeit einer Gemeinde. Wir können einen Internetauftritt haben, der super ist, Flyer haben, bei Facebook präsent sein, jeden Tag in den Tagesschau-Themen sein oder sonst wo. Die größte Öffentlichkeitsarbeit einer Gemeinde bleibt der Gottesdienst. Und das merke ich immer daran, wenn ich mir mal den Luxus gönne, mir andere Gottesdienste anzuschauen. Dann gehe ich dahin in eine andere Gemeinde, in einen anderen Gottesdienst. Und auf dem Nachhauseweg unterhalte ich mich mit meiner lieben Frau über diesen Gottesdienst. Und ich ertappe mich regelmäßig dabei, wie ich der festen Überzeugung bin, diese Gemeinde jetzt in- und auswendig zu kennen, weil ich einmal im Gottesdienst war. Und das Interessante ist, das passiert auch bei uns. Menschen, die mal in unseren Gottesdienst reinschnuppern, machen sich eine Meinung über unseren Gottesdienst. Und der Gottesdienst ist die ganz natürliche Anlaufstelle, wenn man eine Gemeinde kennenlernen will. Ich habe bei einem Beerdigungsgespräch noch nie den Satz gehört, Herr Pfarrer, ich bin ja nicht so kirchlich verbunden, weil ich Ihre Beerdigungen nicht regelmäßig besuche, sondern da kommt, wenn so ein Satz kommt, und der kommt häufig, kommt, weil ich nicht in den Gottesdienst regelmäßig gehe. Der Gottesdienst ist, ob man es will oder nicht, faktisch die Mitte der Gemeinde. Und er ist die größte Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist auch gut so. Weil wenn wir nämlich glauben, dass Gott gegenwärtig im Gottesdienst ist, gibt es doch keine bessere Möglichkeit, dass Menschen in Kontakt kommen mit dem lebendigen Gott, als im Gottesdienst. Ja, da gibt es doch keine bessere Situation, keine größere missionarische Gelegenheit, als Menschen einzuladen. Keinen besseren Ort, um die Menschen, die wir kennen, mit dem Gott in Kontakt zu bringen, den wir lieben. Wie und wo sonst sollten wir gut dazu einladen können? Und wenn wir auf unserer Internetseite die steile These vertreten über unseren 10.30 Uhr Gottesdienst, hier treffen sich alle Menschen der Gemeinde, um Gott zu loben und auf sein Wort zu hören, dann merke ich, bei aller Begeisterung über Gottesdienstbesuche in Heckinghausen, dass aber ca. 2500 Gemeindeglieder unserer Gemeinde sonntagsmorgens nicht regelmäßig kommen. Also wenn wir die These vertreten, hier treffen sich alle Menschen der Gemeinde, haben wir hier Luft noch nach oben? Haben wir Luft nach oben, noch Menschen einzuladen, dem lebendigen Gott zu begegnen? Haben wir noch Luft nach oben, hier im Paul-Gerhardt-Haus anbauen zu müssen? Das wäre doch schön, das wäre mal ein tolles Problem. Dann haben wir Luft nach oben, Menschen in die Begegnung mit Gott zu bekommen. Und da spreche ich noch gar nicht über die Menschen, die gar nicht Mitglieder unserer Gemeinde sind und die Jesus Christus gar nicht kennen. Und wenn wir das machen, ist es wichtig, dass wir eine Form finden, die dem Inhalt angemessen ist. Eine Form, die nicht abschreckt, dass wir eine Form haben, die Menschen einlädt. Deswegen sind manche Sachen einfach gut und wichtig. Deswegen ist es toll, dass wir uns nochmal nach dem Gottesdienst heute mit den Musikern zusammensetzen und nochmal über grundsätzliche Dinge in unserem Gottesdienst auch gemeinsam nachdenken wollen. Deswegen ist es toll, dass wir einen Kindergottesdienst haben, gerade dann, wenn wir immer wieder den Satz hören, wir wollen Menschen zwischen 30 und 40 erreichen, ist es wichtig, dass wir ein Angebot haben für Kinder während des Gottesdienstes. Einschub zu Ende. Und dann spricht der Verfasser davon, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Ja, es gibt Leute, die bleiben unserem Gottesdienst fern. Und da rede ich nicht über die besagten 2500, da rede ich nicht über die Menschen, die irgendwie mit Gott gar nichts zu tun haben, sondern da rede ich über Menschen, die mal hier waren und jetzt nicht mehr hier sind. Und das nicht, weil sie sich irgendwie in eine andere Gemeinde umorientiert haben, sondern sie bleiben fern. Und worüber ich gestutzt bin in diesem Satz des Verfassers, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, ist, dass er sagt, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Also nicht die, die jetzt mal nicht mehr kommen, in Hochmut so von oben drüber gestülpt, ja, die müssten aber mal und jetzt ermuntern wir die mal, ermahnen wir die mal regelrecht, dass die jetzt ganz, ganz schnell wiederzukommen haben, weil sonst sind sie ja schlechte Christen. Nein, der Verfasser spricht von einem Wir unseren Zusammenkünften. Und er macht damit deutlich, auch wir stehen in der Gefahr, dass obwohl wir vielleicht seit 10 Jahren treu jeden keinen Gottesdienst verpasst haben, also auch nie im Urlaub waren, nie krank waren und wir eine super Schulbescheinigung bekommen könnten, wenn es um den Schulunterricht ginge, in der Gefahr stehen, den Zusammenkünften fernzubleiben. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das immer mehr Gefahr wird. Wir machen ja aktuell, haben letzten Sonntag damit begonnen und nächsten Sonntag geht es weiter, die Reihe Christlich Leben. Also was braucht es, um als Christ in dieser Welt zu leben? Und ich spoiler schon mal, nächste Woche geht es ums Thema Gebet. Dann haben wir also Bibel, Gottesdienst, Gebet oder Gottes Wort, Gottesdienst, Gebet. Dann hat man nämlich 3G, dann ist das schöner. Und das Spannende ist ja, Bibel lesen und beten kann man in der Gemeinschaft, kann man aber auch alleine. Gottesdienst nicht. Ja? Da wo 2 oder 3 zusammen sind, also 2 braucht es mindestens, um Gottesdienst feiern zu können. Aber desto mehr man so sich umhört, gibt es das Phänomen, dass Leute sagen, man kann auch Christ sein ohne Gemeinschaft. Man kann es auch für sich alleine sein. Ja, man kann auch Christ sein, ganz für sich individuell leben. Glauben ist ja Privatsache. Aber wer Gott zum Vater hat, hat die Mitchristen und Mitchristinnen als Geschwister. Das kann man nicht trennen. Christsein ist kein Einzelsport. Und ich merke das immer wieder, da gibt es jetzt 100 Argumente für, aber wie stark und wichtig das doch ist, wenn eben der eigene Glaube angefochten ist. Wenn man das Gefühl hat, man liest in der Bibel und es spricht nicht mehr so zu einem. Wenn man das Gefühl hat, die eigenen Gebete, sie gehen nur noch bis zur Decke. Wie dankbar ist man dann zu wissen, es gibt einen Ort, wo mich die Gemeinschaft der Gläubigen mitträgt, wo ich in den Gottesdienst gehen kann, wo ich merke, da werde ich getragen, da erlebe ich Jesus vielleicht, aber zumindest die stärkende Gemeinschaft des gemeinsamen Bekenntnisses. Ja, wie wichtig ist es, das wenigstens noch dann zu haben, was einen durchtragen kann. Und doch ist die Realität ja auch manchmal ein bisschen anders. Vorhin schon erwähnt, manchmal sagen einem Gottesdienste nicht so viel. Anders ausgedrückt, um zum Stichwort mit dieser Gefahr fernzubleiben. Also wenn man Gott im Gottesdienst immer erlebt und wir uns alle so richtig lieb und nett haben und wir gemeinsam füreinander Verantwortung tragen und uns in Liebe erweisen und anspornen, dass wir Gutes tun und so richtig ein Herz und eine Seele sind wie die Urgemeinde, dann kommt man gerne jeden Sonntag. Aber dennoch sehen wir, dass Menschen, die mal regelmäßig da waren, wegbleiben. Und ich glaube, das passiert, wenn manchmal das, was in den Versen 21 bis 24, also dieser wunderbare Gottesdienst plus die tolle Gemeinschaft, wenn das bröckelt. Manchmal gibt es ja Sonntage, da spürt man wenig. Und manchmal dauert diese Zeit etwas länger an als nur einen Sonntag. Manchmal dauert diese Zeit mehrere Monate an. Und irgendwie merkt man auch, dass es mit dem Christsein schwer ist. Vielleicht erlebt man zu Hause etwas mit Gott, vielleicht auch nicht, aber die Gottesdienste machen einem Mühe. Aber keiner merkt ja etwas, weil solange man ja in der Gemeinde noch mitarbeitet, ist ja alles irgendwie noch okay. Und solange man sonntags da ist, ist ja alles irgendwie gut. Und man wird nicht angesprochen. Aber man merkt, dass es eine Herausforderung wird. Und man merkt, wie man weniger Ermutigung erfährt in der Gemeinschaft, wo Christen zusammenkommen. Und dann passieren manchmal leider auch in der Gemeinde so Phänomene. Jesus Christus sagt ja, an der Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist toll. Aber leider gibt es auch das Phänomen, dass in der Gemeinde nicht immer diese Liebe so sichtbar wird, so möchte ich es vielleicht mal sagen. Auch in der Gemeinde gibt es, dass Menschen einander verletzen. Und gerade dann, wenn man sich wünscht, Ermutigung wünscht und irgendwie Zuspruch braucht, passiert es manchmal nicht nur, dass er ausbleibt, sondern dass man dann noch irgendwie blöd angekoffert wird von der Seite. Und das verletzt. Mich persönlich macht das unendlich betroffen, gerade weil ich ja vorhin so toll gesagt habe, der Gottesdienst ist die größte Öffentlichkeitsarbeit, Mission ist wichtig, dass man sich oft Gedanken macht, wie kriegen wir unsere 150 Gottesdienstbesucher auf 200 und wenig Gedanken macht darüber, welche 50 kommen vielleicht nicht mehr, die vor 5 Jahren noch hier waren. Und womit hat das was zu tun? Und genau wenn dann so etwas passiert, wenn man verletzt wird, da wird der Gottesdienstbesuch zu einer Herausforderung. Und eigentlich weiß man ja, wie wichtig der Gottesdienst ist und man knabbert selber total dran, aber man tut sich schwer damit, weil man die immer wieder in diese Gesichter sieht, die einen verletzen. Und es hält einem unendlich schwer. Und man wünscht sich so sehr, dass sich die Situationen klären, dass einer mal nachfragt, ja, dass man begleitet wird, wie man es oft heute so schön hört. Aber es passiert nicht. Und die große Frage ist, auch in unserer Gemeinde gibt es ja leider solche Erfahrungen, solche Menschen. Wie gehen wir damit um? Gehen wir damit um und sagen, ja, der Text sagt uns ja, du darfst den Zusammenkünften nicht fernbleiben. Also komm. Gehen wir damit um und sagen, Glaube ist Privatsache, ich will da auch keinem reinquatschen und wenn jemand kommt, dann freue ich mich und wenn nicht, dann ist es so. Ich glaube, beides sind nicht die super Wege, auf der einen Seite mit Strenge und Härte die Leute quasi mehr oder weniger zu zwingen, weil das ist nicht dieses einander Liebe erweisen, wie es der Verfasser sagt. Und auf der anderen Seite einfach drüber hinweggehen, dass es eben nicht füreinander verantwortlich sein, wie wir gerade gehört haben aus dem Text. Und ich glaube, in dem Bezug hilft uns der Blick auf Jesus. Jesus, der eben in Liebe und wertschätzend mit den Leuten umgeht und der zugehört hat. Ja, der ermutigt hat. Und der die Einzelnen gesehen hat. Dieser Jesus, der der gute Hirte unseres Lebens, unserer Seele ist, der die 99 Schafe mal mäh machen lässt und dem einen Schaf, das sich verirrt hat, hinterhergeht. Weil es weiß, dass dieses Schaf selber leidet. Weil er weiß, dass selbst diese Geschichte, die dieses Schaf schon mit ihm begonnen hat, die ein Mensch mit Gott schon begonnen hat, selber zum Abbruch, zum Scheitern droht, wenn dieser Mensch nicht regelmäßig in Kontakt mit ihm kommt. Und wie selbst dieser Mensch leidet. Und daher ist es gut, wenn wir Menschen nachgehen, ja, sie ermutigen, ihnen Zuspruch geben, sie nicht alleine lassen, uns nicht sofort abwimmeln lassen, ja, uns nicht zufrieden geben mit, dann ist es halt so, uns nicht zufrieden geben, ja, vielleicht haben die ja auch Stress auf der Arbeit, komisch nur, dass das schon seit 10 Jahren so ist, ja, vielleicht ist es eine Ermutigung, mit den Augen Jesu, mit der Liebe Jesu, solchen Menschen nachzugehen. Und wenn wir das haben, glaube ich, wird diese Qualität auch im Gottesdienst spürbar. Und dann wird erfahrbar, wird die Welt erkennen, dass an der Liebe zueinander sichtbar wird, dass wir Jesu Jünger sind. Ich wünsche mir, dass wir hier in Heckinghausen weiter Gottesdienste haben, in der Jesus Thema ist und erfahrbar ist. Ich wünsche mir Gottesdienste, in denen Menschen im Glauben gestärkt werden und im Vertrauen zu Gott wachsen. Ich wünsche mir, dass wir immer wieder neu die missionarischen Chancen unseres Gottesdienstes erkennen, weil er eben die größte Öffentlichkeitsarbeit unserer Gemeinde ist. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen nachgehen, sie mit Jesu Augen in den Blick bekommen, Menschen, die mal hier gewesen sind, indem wir sie wertschätzend in Liebe ermutigen, wiederzukommen. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied Gott ist gegenwärtig unter der Nummer 165.
Zu folgenden Veranstaltungen ein in der nächsten Woche. Nächsten Sonntag um 10.30 Uhr hier im Paul-Gerhardt-Haus Gottesdienst mit Hildegard von Bauer. Dann erinnern wir nochmal an die Anmeldung für das Gemeindemitarbeiterwochenende im Haus Friede am 4. und 5. Februar. Ist Jutta Kroll hier irgendwo? Da ist Jutta Kroll, bei der können Sie sich gerne anmelden. Und dann hatte Simon Schuppetta ja schon angekündigt, dass gegen 11.50 Uhr hier oben hinten ein Musikertreffen stattfinden wird. Außerdem hatte der junge Mann in der vergangenen Woche Geburtstag und hat deswegen ein paar spanische Süßigkeiten in Form von Muffins, glaube ich, mitgebracht. Magdalenen heißen die, ne? Magdalenas, genau. Genau. Wir erheben uns zum Dank und für Bitte. Gestorben und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Dieter Riedl auf der Bleiche, 47, im Alter von 83 Jahren.
Jesus Christus, danke, dass wir am Anfang der Woche uns in deinem Namen versammeln dürfen und wir dir in Liedern, Psalmen und in unseren Gebeten begegnen dürfen. Jesus Christus, lass dich bitten, dass du uns in die kommende Woche begleitest. Bitte segne uns bei allem, was wir tun, und lass uns in unserem Alltag nicht vergessen zu fragen, was du getan hättest und wie du Menschen begegnen würdest. Jesus Christus, wir beten für die Kranken und Alten in unserer Gemeinde. Manche sind so geschwächt, dass sie unsere Gottesdienste nicht mehr besuchen können. Sei du ihnen trotzdem nahe und schenke du ihnen Menschen, die sie besuchen und ihnen das Gefühl geben, nicht alleine zu sein. Auch bitten wir dich für die Verstorbenen in unserer Gemeinde. Besonders denken wir an Dieter Riedl und alle, die um ihn trauern. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir immer in deiner Hand sind. Im Leben, im Sterben und im Tod sind wir dein. Jesus Christus, wir danken dir für unsere lebendige Gemeinde und schauen jetzt schon auf das Gemeindemitarbeiterwochenende im Februar. Segne An- und Abreise und stärke du unsere Gemeinschaft. Jesus Christus, wir bitten dich auch für die Jugendarbeit in unserer Gemeinde. Lass den CVJM eine Anlaufstelle für Jugendliche sein, wo sie sich wohlfühlen und sie sich in deinem Namen treffen können. Schenke den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Kraft und Freude, ihre Zeit mit den Jugendlichen zu verbringen. Du bist die Kraft in uns. Stärke uns, damit wir die Aufgaben übernehmen können, zu denen du uns berufen hast. Jesus Christus, wir bringen das Geschehen aus der vergangenen Woche vor dich. Wir denken besonders an die Amtseinführung des neuen amerikanischen Präsidenten. Manche Worte und Taten von ihm erfüllen uns mit Sorge, ob diese Regierung wirklich für alle Menschen zum Segen sein wird. Wir bringen die Menschen vor dich, die noch immer in Flüchtlingslagern untergebracht sind. Menschen, die nicht überall und bei allen willkommen sind und neben menschlicher Kälte auch unter der Kälte durch Minustemperaturen zu leiden haben. Wir denken an die Menschen, die in Italien mit den Folgen des Erdbebens zu kämpfen haben, das Hoffen und Bangen, ob es noch Überlebenschancen in einem von einer Lawine überrollten Hotel gibt. Vor all diesen Dingen stehen wir machtlos her und hoffen immer wieder auf dein Erbarmen. Jesus Christus, wir haben noch so viel auf dem Herzen. Wir legen unsere Ängste, unsere Sorgen, aber auch unseren Dank in das Gebet, was wir von Jesus Christus selber gelernt haben. Unser Vater im Himmel.
Da ja das ganze Leben ein Gottesdienst sein soll, endet der Gottesdienst nicht mit dem Amen gleich nach dem Lied, sondern wir gehen in diese Woche in dem Bewusstsein, dass Gott mit uns geht und unter seinem Segen. Und der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir bleiben stehen zum Segenslied »Sei behütet«.
Thank you.